Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. Der Dramatiker Boto Strauß wird heute 80. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nennt ihn ein Kenner all unserer Verwechslungen. Die Neue Zürcher Zeitung ein Heretiker der Moderne, die Süddeutsche einen selbstvergessenen Einsamkeitsvirtuosen. Die Bedeutung von Boto Strauß, die wird durchaus unterschiedlich bewertet. Dass alle Bewertungen heute auf Seite 1 des jeweiligen Feuilletons stehen, darin gibt es keine Unterschiede. Seine frühen Werke wurden gefeiert. Seit den 80er Jahren war er einer der meistgespielten Theaterautoren und zog sich dann sperrig zurück, in jeder Hinsicht aufs Land. Gleich ein Blick in die Geburtstagsausstellung im Literaturarchiv in Marbach. Vorher aber zu den Rahmenbedingungen der Kultur. Der Deutsche Kulturrat und der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung übergeben heute Empfehlungen für mehr Teilhabe in der Kultur. Und um Kürzungen geht's heute auch wieder. In Frankreich nämlich arbeitet das Finanzministerium hart am Schuldenabbau und darunter hat auch die Kultur zu leiden. Die Region Pays de la Loire aber geht bei der Kultur weit über die vereinbarten Kürzungen hinaus. Die konservative Regionalpräsidentin Christelle Morancet will 73% der Kulturausgaben einsparen. Es geht offensichtlich um eine politische Richtungsentscheidung, was die Künstlerinnen und Künstler entsetzt. Eberhard Spreng hat ihren Aufschrei gehört.
Einen Cri de colère, einen kollektiven Wutschrei, veranstalteten Kulturschaffende am vergangenen Donnerstagmorgen vor dem Theater von Angers. Kurz zuvor hatten Tausende in der Regionalhauptstadt Nantes gegen die drastischen Kürzungen demonstriert. Was sie für das Zirkusprojekt Le Plongeoir in Le Mans bedeuten, erklärt sein Leiter Richard Fournier. Letzte Woche bekamen wir die Nachricht über die Kürzung von 72.000 Euro. Dann kam eine SMS, die weitere 28.000 Euro Kürzungen für das Festival Le Mans Fait Son Cirque ankündigt, das wir veranstalten. Und dies, obwohl Vertreter der Region in unserem Verwaltungsrat sitzen und genau wissen, was wir zum Beispiel in sozialen Brennpunktbezirken leisten. Die Regionalpräsidentin Christelle Morancet will sich fast völlig aus der Kulturförderung zurückziehen. Wie die Co-Direktorin des Nationalen Tanzzentrums in Angers, Marion Colletté, erklärt. Frau Morancet leugnet die Vorstellung von der Kultur als einer öffentlichen Aufgabe. Sie existiert dank der gemeinsamen Finanzierung durch den Staat und die Gebietskörperschaften, also Region, Departement und Kommune. Dieses Zusammenspiel wird jetzt vernichtet. Der deutsche Satz »Kultur ist Ländersache« gilt in Frankreich nicht. Dort ist der finanzstärkste Akteur der Staat, aber auch die Regionen und Kommunen sowie in geringerem Maße die Departements wirken mit. Deshalb werden die verschiedenen Kulturträger von der angekündigten Kürzung der Region um spektakuläre 73% unterschiedlich stark betroffen sein, je nachdem, wie sehr ihr Budget direkt von den Regionalgeldern abhängt. Für das Theater in Angers erklärt dies der dortige Leiter, der Schauspieler und Regisseur Martial D. von Sobo. Die Gelder der Region dienen vor allem der Produktion, dem Engagement von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region zum Beispiel. Auch wenn dieser Anteil an unserem Gesamtbudget nur zwischen 3% und 5% liegt, bedeutet dessen Kürzung, dass wir 20% bis 25% weniger Geld für die künstlerische Arbeit haben. Wir sprechen hier wohlgemerkt nicht übers Sparen in Zeiten knapper Kassen. Denn die Regionalpräsidentin kürzt glatte 100 Millionen, obwohl das nationale Finanzministerium ihr nur 40 Millionen empfahl. Ganz besonders verärgert dürfte Nantes Bürgermeister über diese Entscheidung sein, denn diese Kürzungen betreffen auch das Haus der Poesie in Nantes, das Schulen und Universitäten mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern zusammenbringt und ein jährliches Poesiefestival veranstaltet. Erfolgreiche Kulturarbeit, für die demnächst auch mehr Baufläche bereitgestellt werden soll, wie die Chefin Magali Brasil betont. Die Region Pays de la Loire fördert das Haus der Poesie schon seit 2003. Nach der Stadt Nantes steht sie an zweiter Stelle bei den öffentlichen Geldern. Nun fehlen in unserem Budget von 340.000 plötzlich 60.000 Euro. Und das in der Phase der Erweiterung. Und das Kulturministerium in Paris, das von einer ebenfalls konservativen Politikerin geleitet wird? Von Ministerin Rachida Dati ist nichts zu hören, obwohl sie doch die Provinzen und den ländlichen Raum bei Sparbemühungen ausnehmen wollte. Richard Fournier wundert sich. Ist da nicht ein Paradox zwischen der Politik der Kulturministerin, die die Kultur im ländlichen Raum fördern will, und einer Region, die einfach so mal alles kappt, was diesem Vorhaben hilft. Ein viel zitierter Tweet der Regionalpräsidentin Christelle Morancet hat vor allem der Presse im Umfeld des Rassemblement National gefallen. Auch Marion Colletti ahnt eine politische Agenda. Ich kann das nur Aggression gegen die Kulturszene nennen. Christelle Morancet nennt sie linke, politisierte, militante Einrichtungen. Das ist populistisch und demagogisch. Ein Beispiel für ultraliberale Politik, mit der sich die bislang wenig bekannte Christelle Morancet auf nationaler Ebene profilieren will. Die Kultur schmähen, um ultrarechten Wählern zu gefallen? So etwas ist neu im demokratischen Spektrum. Aber das zeigt, worauf man sich auch andernorts in Europa vorbereiten muss. Beim Flirt mit den Ultranationalisten vergessen einige Konservative allerdings gerne auch schon mal wirtschaftspolitische Binsenweisheiten. An eine von ihnen erinnert Richard Fournier. Jeder in die Kultur investierte Euro bringt 6 Euro Umsatz in der regionalen Wirtschaft. Die Kultur ist ein Motor der lokalen Ökonomie und die wird nun direkt mitgeschädigt. Die sogenannte Subvention der Kultur ist also eigentlich eine profitable Investition.
Die Region Pays de la Loire plant drastische Kürzungen bei der Kultur. Gespart wird bekanntermaßen auch in der deutschen Kulturförderung. Und das heißt auch, dass weniger Geld zur Verfügung steht für inklusive Projekte. Das Berliner Projektbüro Diversity Arts Culture, das in Berlin im Auftrag des Senats für Inklusion arbeitet, beklagt, dass im Bereich Inklusion und Diversität sogar überproportional viel eingespart werde. Heute Abend übergeben der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung Jürgen Dusel und der Deutsche Kulturrat Teilhabeempfehlungen für eine inklusive Kultur an Kulturstaatsministerin Claudia Roth und an die Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag, Katrin Budde. Ich habe vor der Sendung mit Jürgen Dusel gesprochen und ihn gefragt, wo denn in Deutschland der größte Handlungsbedarf besteht in Sachen inklusiver Kultur.
Ja, neben der Zugänglichkeit als Publikum vor allem dann, wenn es um die Qualifikation oder um die Aus- und Fortbildung von Menschen im Kulturbereich geht, aber vor allem, wenn es um den Zugang von Menschen mit Behinderungen als Künstlerin oder als Künstler geht.
Was empfehlen Sie denn? Also wie könnte die Situation tatsächlich nachhaltig verbessert werden?
Na, indem man beispielsweise schon damit anfängt, dass man Musikschulen ertüchtigt, dass auch Kinder mit Behinderungen dort beispielsweise Klarinette oder andere Dinge lernen können, dass sie eben barrierefrei sind, dass da Expertise ist, dass auch Musikschullehrerinnen und Lehrer eben auch wissen, dass es Braillenoten gibt beispielsweise. Wenn es dann um die Zugänglichkeit zum Studium geht, also an Musikhochschulen oder in Schauspielschulen, dass wir eben von bestimmten Dingen abrücken, die nichts, aber auch wirklich gar nichts mit der künstlerischen Kompetenz von Menschen zu tun hat, sondern Barrieren aufbaut. Beispielsweise, dass man sagt, man kann nur Schauspielerin oder Schauspieler werden, wenn man der sogenannte körperliche Fitness mitbringt. Und das schließt natürlich sehr viele Menschen aus, die mit Einschränkungen leben. Also es gibt eine Menge in dem Bereich zu tun. Aber natürlich geht es auch, man sagt Disability Leadership, also dass auch Menschen mit Behinderungen beispielsweise als Intendant arbeiten können und eben dann auch damit die Kulturlandschaft prägen.
Um Geld geht es bei solchen Fragen ja auch immer. Also wenn natürlich. Ich Gebärdendolmetscher brauche oder spezielle Techniken brauche, das ist natürlich etwas, das Geld kostet. Aber geht es auch um den Willen und um die Wahrnehmung?
Es geht um Haltung natürlich und es geht um die Frage, für wen ist wirklich Kunst und Kultur da? Und das ist ja oftmals sehr elitär in Anführungsstrichen. Und mancher Museumsdirektor oder manche Museumsdirektorin hat vielleicht dann auch ein kleines Problem, wenn beispielsweise Schulen mit Kindern mit einem Förderbedarf kommen und einfach im Museum dann vielleicht ein bisschen lauter ist. Also es braucht tatsächlich dann auch Änderungen in der Haltung. Aber ich meine, Menschen mit Behinderungen sind eben Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Sie haben genau das gleiche Recht auf Zugang zu Kunst und Kultur. Und Kunst und Kultur hat ja die wunderbare Kraft, eben auch unser Bild auf die Welt zu prägen. Und davon müssen und können auch Menschen mit Behinderungen deutlich mehr profitieren.
Es ist ja auch nicht so, dass noch gar nichts passiert wäre. Also zum Beispiel von Rampen für Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer in Museen oder in Theatern bis hin zu eigenen Theaterfestivals. Wir haben über das No Limit Theaterfestival berichtet, das Menschen mit Einschränkungen auf und auch hinter die Bühne bringt, also zu Teilhabenden des Kulturbetriebs machen. Dieses No Limits Festival, das ist jetzt bedroht von Kürzungen und auch das vom Senat beauftragte Büro für Inklusion und Diversität beklagt, dass gerade in diesem Bereich Inklusion die Einsparungen unproportional hoch seien. Das Büro selbst ist durch Kürzungen existenzbedroht. Wie viel Hoffnung haben Sie denn, dass Ihre Empfehlungen Wirkung haben werden?
Ja, das ist wirklich kein gutes Zeichen. Man hat so den Eindruck, dass es Menschen gibt, auch in verantwortungsvoller Position, die meinen, zum einen, Kunst und Kultur sei so eine Art Sahnehäubchen, dass man sich dann quasi leistet, wenn man sonst für alles wirklich Geld hat. Dabei ist Kunst und Kultur, auch eine inklusive Kunst- und Kulturlandschaft, wirklich zentral für unsere Demokratie. Und wenn dann beispielsweise eingespart wird, wir sehen das ja nicht nur in Berlin, dann trifft es zunächst leider Gottes immer die Projekte, von denen manche Menschen glauben, sie seien nice to have. Und gerade Inklusion und Diversität in dem Bereich ist eben nicht nice to have, sondern es ist letztlich die Umsetzung auch eines Rechtsanspruches, nämlich dass Menschen mit Behinderungen Zugang haben, wie alle anderen, zu Kunst und Kultur als Publikum, eben auch als Künstlerinnen und Künstler. Und insofern ist das kein gutes Zeichen.
Jürgen Dusel, der Bundesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, übergibt heute Empfehlungen an die Bundesregierung und das Parlament für Teilhabe in der Kultur. Eine Uraufführung des neuen Stücks von Boto Strauß. Das gehörte eine ganze Zeit lang zu den Großereignissen des deutschen Theaters. Erst vor allem von Peter Stein, dann vor allem von Matthias Hartmann in Szene gesetzt, galten seine Dramen als tiefgründiges und auch amüsantes Analysetool gesellschaftlicher Realität. Als 1993 sein Essay Anschwellender Boxgesang erschien, da machte sein Beharren auf nationalen Eigenheiten und dem eigenen überhaupt ihn der Linken suspekt. Boto Strauß beharrte und beharrt auf diesem eigenen, selbst räumlich. Dem Betrieb entzog er sich, zog aufs Land in der Uckermark, gab kaum Interviews und klagte schriftlich über Kulturverfall und Geschichtslosigkeit. Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach schenkt Boto Strauß, einem der bedeutendsten deutschen Schriftsteller der Gegenwart, zu seinem heutigen 80. Geburtstag eine Ausstellung, zusammengestellt aus dem Vorlass. Christian Gampert über Boto Strauß in drei Akten.
Schriftsteller sein, niemand zu sein als der, der schrieb, das ist ein Lebensentwurf. Boto Strauß hat ihn früh konsequent verfolgt, gegen den Mainstream, auch wenn er zeitweise zu einer Theateravantgarde gehörte, die sich als explizit links verstand. Aber Strauß war immer ein Außenseiter. Die Marbacher Ausstellung, die sich aus seinem Vorlass speist, zeigt in drei Schritten ungeheuer viel auch vom Innenleben eines Mannes, dem die Medien immer suspekt waren und für den das Schreiben eine Art Rettungsinsel bedeutet. Die Kapitel der Ausstellung sind nach Straußschen Wortfindungen mit Gebärdensammler, Schriftfortsetzer und Sätzemacher übertitelt. Etwas prosaischer heißt das Theaterliterarische Tradition Schreibprozess. Die Ausstellung bietet zu Beginn rührende Archivalia wie Ausleihzettel aus der Unibibliothek München oder den ersten Anstellungsvertrag des Dramaturgen Boto Strauß an der Schaubühne, Monatsgehalt 2000 Mark. Aber gerade das Theaterkapitel zeigt schon viel von Strauß' Arbeitsweise, der für das Schauspiel Trilogie des Wiedersehens sich ein Beziehungsgeflecht aufmalt wie ein Soziogramm und die Figuren genau vor Augen hat, weil er für ganz bestimmte Schauspieler schreibt. Das Theater kann bei Strauß Verborgenes sichtbar machen, ob er wohl weiß, was heute am Theater los ist. Es geht ihm um innere Konflikte. Dass das Scheitern der linken Lebensentwürfe und Kommunikationsformen bei ihm dann auch komisch ist, hat ursächlich mit Strauß' mikroskopischer Beobachtungsgabe zu tun. Die weiteren Ausstellungsteile sind stärker dem Schreibprozess selbst gewidmet. Strauß liest gegen den Kanon. Wichtig sind ihm Autoren wie Novalis, Heidegger, Celan, Jünger, ganz schlimm, Ben, Adorno natürlich, zu denen er in Dialog tritt. Wo die Linke das Dogma hatte, hat Strauß den Zweifel und romantische Bedürfnisse, die sich in dem Roman Der junge Mann niederschlagen. Der Zürcher Germanist Philipp Tyson, der auf der Eröffnung mit einer fulminanten Rede einmal durchs Gesamtwerk pflügte, hat engen Kontakt zu Boto Strauß. Dessen Ursprung als Schriftsteller liege darin,
dass er Sprache grundsätzlich auch als etwas Gefährdetes und Gefährdendes sieht. Also er sieht Sprache als ein Medium, das kontaminiert ist durch öffentliche Debatten, durch das Gerede, wie es dann eben heißt, heideggerisches Wort. Und dass er versucht, sein eigenes Schreiben davon zu säubern.
Strauß' Schreibprozess beginnt, wie die Notate in den Vitrinen zeigen, tatsächlich mit Sätzen der Sätzemacher, die oft zusammenhanglos als atomisierte Einfälle quer auf einer Seite stehen. Das Montieren solcher Fragmente kann zur literarischen Methode werden, wenngleich Strauß' wirkliches Schreiben sich eher im Weiterentwickeln von Traditionen bewegt. Strauß' Wendung zur Innerlichkeit machte ihn der Linken natürlich suspekt und Strauß' Zweifel an einer triumphierenden universalistischen Moderne führten 1993 zur Kontroverse um den anschwellenden Boxgesang, ein Essay, der die Tragödie der Postmoderne eher resignativ beschrieb. Aber
das ist ja eine ganz inszenierte Publikation. Und was das Skandalöse natürlich ist oder gewesen ist, sagen wir mal so, dass dieser Text ganz bewusst Reizworte gesetzt hat vor dem Hintergrund einer öffentlichen Debatte, ob es überhaupt noch möglich ist, sich als rechts zu proklamieren.
Mehrere Fassungen des Boxgesangs sind in Marbach zu besichtigen, ebenso wie ein Typoskript der Bewusstseinsnovelle Die Unbeholfenen als Buch erschienen 2007, in der junge Leute sich aus der Gegenwart verabschieden, in der aber schon hellsichtig der Begriff des Netzwerks eingeführt wird, außerhalb dessen man nicht mehr leben kann. Botho Strauß hat sich seit längerem in die Uckermark zurückgezogen und schreibt nur noch kurze Prosaskizzen auf dem Weg zum Schweigen und zum Wunder der Erschöpfung. Zur Ausstellungseröffnung kam er natürlich nicht. Botho Strauß hat die Kunst entwickelt, dazuzugehören, ohne dabei zu sein.
Gebärdensammler, Schriftfortsetzer, Sätzemacher. Botho Strauß in drei Akten im Literaturarchiv Marbach zu dessen 80. Geburtstag. Zum 75. Geburtstag von Anna Franziska Schwarzbach zeigt das Bremer Gerhard-Marx-Haus eine Werkschau der Bildhauerin, die ihre Laufbahn Ende der 1970er Jahre in der DDR als Architektin beim Bau des Palasts der Republik begann und dann zur Bildhauerei wechselte. Später gehörte sie zu den Gründerinnen der Initiative Mauerpark. Stein, Beton und vor allem Eisenguss sind ihre Techniken, der Mensch ihr Motiv in überlebensgroßen Plastiken und nur münzgroßen Medaillen. Alles Eisen heißt die Ausstellung. Annette Schneider hat sie gesehen.
Zwei hagere, kniende Gestalten, die Eisenoberfläche rau, aus Kopf und Körper starken Metallreste vom Produktionsprozess, die Misere der Figuren verstärken. Bettlerin und Tod heißt die Skulptur von 1991. Oder sieben kleine, verrenkte Figuren auf mannshohen Stielen. Sie sind Mahnmal und Erinnerung an sieben kleinwüchsige Geschwister einer jüdischen Familie, die Auschwitz überlebten, weil der KZ-Arzt Josef Mengele sie für Menschenversuche missbrauchte. Ein Aufschrei, gefälligst jedes Leben zu schützen. Schon diese beiden Arbeiten vermitteln beeindruckend die hohen Ansprüche der 1949 im Erzgebirge geborenen Künstlerin, die ihre Inhalte, das Ringen um die dafür angemessene Form und den Produktionsprozess zusammenführen und sichtbar machen möchte. Kuratorin Veronika Wiegertz:
Franziska Schwarzbach ist jemand, der sich immer mit dem Menschen beschäftigt, eine figürliche Bildhauerin, die aber denjenigen Figuren, die sie in ihrer Kunst bearbeitet, eine sehr große Empathie entgegenbringt. Sie identifiziert sich mit diesen Figuren und arbeitet sich im wahrsten Sinne an den Geschichten, die hinter diesen Gestalten stecken, auch ab.
Eindringliche Porträtbüsten von Erich Mühsam oder Alexander Puschkin, eine selbstbewusst ausschreitende Nackte, ein vorwärts stürmender Beethoven sowie zahlreiche nur wenige Zentimeter kleine Porträtplaketten. Die Ausstellung umfasst Skulpturen aus den letzten gut 35 Jahren, die alle im Eisengussverfahren entstanden. Das schätzt die Künstlerin besonders, weil das Gießen schwer berechenbar ist und Oberflächen aufplatzen oder filigrane Teile abbrechen können, was sie nutzt, um die Wirkung ihrer Figuren zu verstärken. Dabei hatte die gelernte Bildhauerin, Grafikerin und Medailleurin bis 1973 erst Architektur studiert.
Und ich erfuhr, dass im Palast der Republik dieser Sechsecksaal gebaut wird. Und da wollte ich unbedingt hin, weil Sechsecksaal ist sowas wie ein Zirkus eigentlich. Ne? Und da war ich dann an dem großen Saal. Das war irre. Das war einfach so verrückt. Ja. Plötzlich war ich Architektin des vierten Ranges.
Bis zu 4.500 Plätze passten in den vielseitig veränderbaren Saal, in dem internationale Künstler wie Harry Belafonte, Hermann van Veen oder Mikis Theodorakis auftraten.
Das war so ein gut nutzbarer Raum. Ich muss sagen, ich habe geheult, als der Palast dann abgerissen wurde, weil der war einfach einmalig.
Mit der Abschaffung der DDR veränderten sich Leben und Alltag radikal. Sie sei seekrank geworden, erzählt die Künstlerin, die deshalb für einige Zeit nach Simbabwe floh, in eine Künstlerkolonie.
Hieß Tengenenge, der Anfang vom Anfang, und da konnte ich in Ruhe nachdenken. Das hat mir so eine Nonchalance dann gegeben, als ich wieder zurückkam.
Damals gründete sie mit Freunden die Initiative Mauerpark, der sich als grüne Gedächtnisspur durch Berlin schlängeln sollte. Und sie arbeitete weiter. Für die Humboldt-Uni entstand eine berührende, zierliche Lise Meitner, die auf einem patriarchal-bombastischen Sockel steht und ihren Platz einfordert in der männlichen Wissenschaftswelt. Sie wirkt wie ein Selbstbildnis, ebenso wie die weibliche Sirene, die auf einer über 2 Meter hohen Stele steht, mit weit ausspannendem Vogelschwanz und fordernd ausgestreckter Hand. Der weibliche Plagegeist entstand 2005, da hatte Anna Franziska Schwarzbach die Mechanismen des westlichen Kunstmarktes längst durchschaut, auf die sie anfänglich mit herrlich sarkastischen Gemeinschaftsaktionen reagierte.
Man musste immer Projekte beantragen und da haben wir dann das Projekt beantragt, Geld für Geld. Also Künstler, was soll das? Machen wir doch unser Geld alles selber. Und die Ausstellung hieß Holder Mammon oder die schöne Kunst, anständiges Geld zu machen.
Es ist ein Genuss, wie die Künstlerin in ihren Arbeiten ihre Ideen, ihr literarisches, philosophisches und künstlerisches Wissen und den Arbeitsprozess selbst zusammenführt. Und wie in jeder Skulptur eine dem Menschen zugewandte Haltung sicht- und fühlbar wird.
Die Bildhauerin Anna Franziska Schwarzbach im Bremer Marxhaus. Bleiben die Kulturnachrichten mit Henning Hubert. Sie beginnen in Berlin. Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags hat sich heute mit dem Thema NS-Raubkunst befasst.
Seit Oktober gibt es da einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, der die Durchsetzung der Rückgabe erleichtern soll, nämlich von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut zwischen 1933 und 1945. Es soll zum Beispiel den ursprünglichen Eigentümern oder deren Erben Auskünfte ermöglichen. Nur wird der aktuelle Bundestag darüber nicht mehr abstimmen, nach dem Aus der Regierungskoalition. Bis zuletzt waren zwischen Bundesregierung und Bundesrat zum Beispiel Fragen nach der Verjährung strittig oder dem guten Glauben bei Besitzerwerb. Bei der Anhörung hat es viele kritische Wortmeldungen gegeben, sowohl von den geladenen Sachverständigen als auch von den Abgeordneten. Hier beispielsweise Katrin Budde von der SPD. Die Abgeordnete ist Mitglied im Kultur- und im Rechtsausschuss.
Auch die Große Koalition hat es nicht geschafft in der letzten Legislatur. Vielleicht sollten wir alle mal gemeinschaftlich die Juristen, die die Entwürfe schreiben, austauschen, weil ich den Eindruck, ich bin nur 2 Legislaturen hier, aber den Eindruck habe, dass es immer Copy-Paste ist und immer reingeschrieben wird, was nicht geht.
Katrin Budde, der Zentralrat der Juden in Deutschland hält den Regierungsentwurf für ungeeignet. Er plädiert bei einem künftigen Gesetz für einen einheitlichen Gerichtsstand und kostenfreie Verfahren und für einen sehr großen Kreis der Berechtigten. Die israelische Künstlerin Ruth Patir hat dieses Jahr auf der Kunstbiennale in Venedig für Aufsehen gesorgt, als sie die Eröffnung des Pavillons von einer Waffenstillstandsvereinbarung zwischen der Hamas und Israel sowie einer Freilassung der israelischen Geiseln abhängig machte. Ruth Patirs große und in Venedig nicht gezeigte Videoinstallation Motherland kommt nun nach New York. Das Jüdische Museum hat heute den Erwerb bekannt gegeben. Die Autoren Max Czollek und Jan Skutlarek machen Front gegen X, früher Twitter. Sie haben eine Initiative gestartet, in der sie dazu aufrufen, mit ihnen X zu verlassen. Ihr Abschiedsbrief kritisiert den Kurznachrichtendienst von Elon Musk. Zitat: Die Abschaffung von Moderationsmechanismen und die gezielte Verstärkung extremistischer Inhalte machen X zu einem Werkzeug der Polarisierung, der Manipulation und der Menschenfeindlichkeit. Den Schritt gehen Dutzende weitere mit, zum Beispiel die Journalistin Dunja Hayali oder dann das NS-Dokumentationszentrum München. Eigentlich hätte heute das 25. Tiflisser Filmfestival mit einem georgischen Film begonnen, Heilige Elektrizität von Tato Kotetischvili. Doch wegen der heftigen Proteste in der Hauptstadt Georgiens haben sich die Organisatoren des Festivals umentschieden und zeigen als Solidaritätsgeste mit der Pro-Europa-Bewegung nur internationale Beiträge. Die Begründung laut Internetzeitung Publica im Detail: Es wäre nicht gut, jetzt georgische Filme zu zeigen, während auf den Straßen von Tiflis Gewalt gegen die Menschen angewendet wird, die einen europäischen Weg für ihr Land verteidigten.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert, vielen Dank. Bundeskanzler Scholz in der Ukraine, die Warnstreiks bei VW und die Lage in Syrien, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.